Hallo und herzlich willkommen zum Subscribed Industry Podcast, der Podcast über nutzungsbasierte Geschäftsmodelle in der Industrie. Mein Name ist Julius Klemko und zu Gast habe ich heute Paul Bruckberger. Paul ist einer von zwei Geschäftsführern beim Startup Links4, einer Plattform für das Pay-per-Use-Financing mit Sitz in Wien. Er begann seine berufliche Laufbahn in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das Thema Internet of Things zog sich seither wie ein roter Faden durch seine Karriere. Er ist Wirtschaftsingenieur und hat zudem einen Abschluss in Unternehmertum und Executive Management. Heute reden wir über finanzielle Herausforderungen von Industrieunternehmen beim Angebot von Pay-per-Use, Vorteile der Verlagerung von CapEx zu OpEx, wie Links4 bei der Pay-per-Use-Finanzierung unterstützt, Parameter, die bei der Berechnung von nutzungsabhängigen Raten relevant sind und Anwendungsfällen aus der Praxis. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Hallo Paul Bruckberger, ich danke dir, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
Hallo Julius, danke für die Einladung und ich freue mich heute schon auf einen hoffentlich spannenden Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Paul, man kann euch nur beglückwünschen. Ihr konntet im vergangenen September ein Investment in Millionenhöhe an Land ziehen. Großartig, Glückwunsch dafür. Wie investiert ihr das Kapital bereits, beziehungsweise was habt ihr vor mit dem Geld?
Ja, bei uns gibt es eigentlich zwei Hauptbereiche, in die wir ganz viel zurzeit investieren. Das einerseits ist in das Team selber, dass wir hier stark wachsen, aber auch auf der anderen Seite fließt viel unser Kapital in die Entwicklung der derzeitigen Finanzierungsplattform sowie Aufbau der Refinanzierung unseres Leasinggeschäftes.
Kannst du uns verraten, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um Investoren für das Thema Pay-per-Use zu begeistern?
Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe dafür, aber einerseits haben wir schon in Europa vor allem seit einigen Jahren natürlich einen sehr niedrigen Zins, sehr niedrige Renditen auf die Investments gibt es zurzeit hier. Aber auf der anderen Seite ist es zum ersten Mal möglich, durch neue Technologie hier auch wirklich Zugang zu neuen Asset-Klassen in Form von produzierenden Maschinen im industriellen Gewerbe zu schaffen. Die Daten, die man hier erfassen kann, mittlerweile durch neueste IoT-Technologie, kann man hier ganz klar messen, wie eine Maschine verwendet wird, wie sie gewartet wird etc. Und diese Information kann man mittlerweile einsammeln und auch gut in ein Finanzprodukt passen und einpflegen. Und dadurch entsteht auch eine sehr attraktive Asset-Klasse, in die Investoren investieren wollen.
Brauchte es da aus eurer Sicht viel Überzeugungsarbeit oder war das relativ schnell klar auch für die Investoren?
Natürlich durchläuft man hier immer einen gewissen Prozess. Man darf nicht glauben, das Geld liegt auf der Straße, sondern hier gibt es natürlich sehr detaillierte Due Diligence-Prozesse, die man durchlaufen muss. Es war klar, wir haben es sehr schnell geschafft, hier einen gewissen Demand aufzubauen, eine gewisse Nachfrage für dieses Finanzprodukt. Das liegt aber auch daran, dass wir auf Basis der bereits gesammelten Daten hier schon gewisse Insights aus der Industrie ableiten konnten und hier sehr plausibel das darstellen können, wie sich ein Pay-per-Use-Finanzprodukt verhalten wird in Zukunft.
Lass uns nochmal einen Blick auf euren Namen werfen. Wo kommt denn Links4 her?
Ja, dafür gibt es eigentlich keine plausible oder keine gute Story dahinter, sondern es ist eher bei einer Diskussion mit Freunden entstanden. Hat eigentlich keine großartige Verbindung. Wir haben mal nachgedacht, Links4 könnte von Verbinde dich, also Links auf Englisch, kommen mit Verbinden und der Vierer für Industrie 4.0, aber es gibt nicht so eine hundertprozentige plausible Erklärung, woher das eigentlich kommt.
Okay. Du hast Links4 2018 gemeinsam mit deinem Vater Michael Bruckberger gegründet, der seinerseits auch sehr viel Erfahrung im Bereich IoT mitbrachte. Wie seid ihr zu dem Thema Pay-per-Use gekommen?
Ja, also das war sicher eine Schlüsselkomponente, dieses IoT-Know-how zu haben und auch die Erfahrung zu haben und auch die Gewissheit zu haben, dass man Maschinen digitalisieren kann und auch Maschinendaten einfach standardisiert oder zu erfassen. Wie sind wir zu diesem Thema gekommen? Wir haben vor einigen Jahren haben wir uns überlegt, okay, was kann man mit dieser Infrastruktur, die hier aufgebaut worden ist und mit dem Daten-Know-how, was hier angehäuft worden ist, noch alles machen? Für wen könnten IoT-Daten noch interessant sein? Wir sind dann auch auf das Thema Equipment as a Service gestoßen, was vor einigen Jahren vielleicht noch mehr in den Kinderschuhen gesteckt ist, als was es jetzt mittlerweile ist. Haben dann aber auch recht rasch gelernt, okay, eine reine technische Plattform ist nicht der Schlüssel zum Erfolg von Equipment as a Service oder von Pay-per-Use-Modellen und nur die Daten sicher und vertrauenswürdig zur Verfügung zu stellen, sondern es ist auch sehr wichtig, die passende Refinanzierung dahinter zu haben. Und da sind wir dann immer drauf gekommen, okay, diese IoT-Daten, die Maschinendaten sind eben auch interessant für industriefremde Unternehmen, wie beispielsweise eben Banken oder Versicherungen. Und dann haben wir uns Schritt für Schritt in diese Richtung entwickelt.
Insbesondere bei innovativen Geschäftsideen und ja auch beim Erschließen neuer Märkte, also das, was ihr ja auch macht mit Links vor, bewegt man sich stark in einem Umfeld hoher Ungewissheit. Und da würde mich interessieren, ob ihr von Anfang an jetzt dieselbe Idee verfolgt habt oder ob ihr zwischenzeitlich auch mal einen Schwenk in der Ausrichtung machen musstet.
Ja, also es ist natürlich sicher ein dynamisches Umfeld, in dem wir uns umgeben. Und ich glaube, davon lebt auch ein junges Unternehmen, dass man auch schnell auf Marktänderungen reagieren kann oder schneller. Ich habe sie schon kurz angedeutet, wir haben eher gestartet mit der Idee, Pay-per-Use-Modelle für die Industrie durch eine technische Infrastruktur zu ermöglichen, haben dann aber eben recht rasch gelernt, okay, dass die technische Infrastruktur, also die sichere und vertrauenswürdige Versenden oder Transfer von Daten ist sehr wichtig, aber nicht die Schlüsselkomponente für den Erfolg, sondern die Schlüsselkomponente ist eher die passende Finanzierung der Maschinen, die dann über Pay-per-Use weiter vermietet wird. Weil da geht es eben Fragen zu beantworten, wo bilanziere ich das Asset, wer trägt das Auslastungsrisiko etc. Und darum haben wir uns dann eben Schritt für Schritt auch in diese Richtung entwickelt, bis wir jetzt eben selber in-house einerseits das gesamte Daten-Know-how haben, Daten richtig zu erfassen, aber auch mittlerweile unsere eigene Refinanzierung aufgebaut haben, wo wir selbstständig Pay-per-Use-Leasing-Verträge abschließen können. Also das war sicher ein gewisser Prozess, wo wir uns hier entwickelt haben. Aber ich glaube, das ist genau das Schöne an einem jungen Unternehmen beziehungsweise an dem Unternehmertum, dass man hier neue Marktgegebenheiten aufgreifen kann und dort auf die eingehen kann.
Ja, du gehst schon voll in die Richtung deines Produkts. Lass uns da mal hinnähern. Ihr betreibt eine Plattform für das Pay-per-Use-Financing. So steht es bei euch auf der Website. Welches relevante Problem, welche Probleme geht ihr damit an?
Ja, also das konkrete Problem, was wir bei Links vor lösen, sind zwei Kernpunkte. Das eine ist, der Maschinenkäufer hat die Möglichkeit, flexibel je nach Nutzung zurückzubezahlen, nach dem Pay-per-Use-Prinzip. Und das zweite grundlegende Problem ist, wir bringen die Assets einerseits aus der Bilanz des Maschinenherstellers, aber auch des Maschinennutzers. Dadurch hat man natürlich einige finanzielle und bilanzielle Vorteile. Der Maschinenhersteller profitiert einerseits davon, dass er ein flexibleres Absatzfinanzierungstool hat, wo er seinen Kunden Pay-per-Use-Zahlungen anbieten kann, ohne selbst ins Risiko gehen zu müssen. Das heißt, ohne dass er selbst die Maschinen vorfinanzieren muss, selbst bilanzieren muss, sich um die Abrechnung kümmern muss, selbst ein Auslastungsrisiko tragen muss. Und das liegt bei uns.
Warum ist die Verlagerung von CapEx zu OpEx so interessant für Maschinennutzer, aber auch für Hersteller?
Ja, man muss sich vorstellen, wenn man eine neue Maschine anschafft, nehmen wir vielleicht ein Beispiel, eine Abfüllmaschine im Mineralwasserbereich, die kostet ja gleich mal, wenn nicht, ja, von mir ist 500.000 Euro. Dann müsste man im Tag 1 diese 500.000 Euro dem Hersteller der Maschine überweisen oder in Tranchen bezahlen und dann kommt die Maschine irgendwann zu einem, wenn sie fertig gebaut ist und dann muss man quasi sie ganz normal konstant abschreiben. Das ist natürlich für den Cashflow nicht wirklich förderlich, wenn ich am Tag 1 500.000 Euro ausgeben muss, damit ich eine Maschine bekomme, mit der ich dann langsam die Produktion starten kann. Das heißt, das sind diese hohen Investitionskosten oder diese CapEx, die du angesprochen hast. Mhm. Bei den operativen Kosten, also bei den OpEx, ist es so, dass ich sage, ich zahle eigentlich nur nach der tatsächlichen Nutzung oder ich zahle quasi am Laufend, wenn ich tatsächliche Ausgaben habe. Das heißt, in dem Fall, wenn ich die Maschine auch schon geliefert ist, ist aufgebaut und sie produziert tatsächlich, fallen auch Kosten an, wodurch ich das Ganze in der Bilanzierung auch anders darstellen kann, wodurch vor allem bei größeren Unternehmen es dann auch zu schöneren Bilanzkennzahlen kommt.
Du hattest ja jetzt gerade geschildert, welchen Problemen ihr euch annehmt. Wie sieht euer Produkt genau aus? Wie habt ihr eure Lösung konzipiert?
Ja, unser Produkt besteht aus zwei Komponenten. Einerseits aus einer technischen Plattform, bei der es darum geht, dass online sofort Pay-per-Use-Leasingraten kalkuliert werden können, damit jeder individuell sofort seinen eigene Pay-per-Use-Leasing-Vertrag auch abschließen kann. Dahinter stecken dann Sachen wie automatisierte Bonitätsprüfungen, wie automatisierte Geldwäscheprüfungen etc. bis hin zum automatischen und digitalen Abschluss eines Leasingvertrages. Das ist die eine Tech-Komponente. Die zweite Tech-Komponente ist, dass wir die Daten sicher und vertrauenswürdig von den Maschinen erfassen können und einem eindeutigen Vertrag hinzu verlinken können. Von dort passiert dann auch die automatische Rechnungslegung. Und auf der anderen Seite, die zweite Hauptkomponente ist jetzt vielleicht nicht die technische, sondern die finanzielle Komponente, das ist die Refinanzierung. dieser Maschinen über unseren eigenen Maschinenfonds. In diesem Maschinenfonds sind wieder institutionelle Investoren investiert.
Nochmal zu dem sicheren und vertrauenswürdigen Erfassen der Daten. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir arbeiten hier normalerweise sehr eng auch mit dem Maschinenhersteller zusammen, der die Maschine dann auch schon mit den richtigen Sensoren ausstattet, beziehungsweise auch mit den richtigen Schnittstellen.
Das heißt, also ihr selbst liefert keine, sorry, dass ich die unterbreche, ihr selbst liefert keine Hardware-Technologie.
Ja, genau, Software-Technologie für die Verschlüsselung, für die End-to-End-Verschlüsselung der Daten und dann zur sicheren und vertrauenswürdigen Übertragung der Daten, das kommt schon von uns, aber quasi es ist keine Hardware notwendig.
Wenn du von Verschlüsselung sprichst, sprichst du da von Blockchain-Technologie?
Nein, muss nicht sein. Es gibt ja mittlerweile auch andere sehr, sehr gute Verschlüsselungsprotokolle, auf die wir zurückgreifen.
Eine Frage hätte ich noch zu eurem Investmentfonds, zu dem Maschinenfonds. Kann ich mich da als Privatperson auch daran beteiligen oder ist das ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten?
Ja, es ist ausschließlich, richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren und nicht an den Consumermarkt.
Solange, bis ihr den Fonds an die Börse bringt, richtig?
Genau, ja.
Könntest du jetzt nochmal auf euer Geschäftsmodell an sich eingehen, eher in die Richtung, wie ihr damit Geld verdient?
Ja, also wir sind im Prinzip wir agieren wie ein klassischer Finanzierer. Das heißt, wir sind im Prinzip rechtlich gesehen auch eine Leasinggesellschaft und verdienen an der Finanzierung der Maschinen, die dann mittels Pay-per-Use bezahlt werden an uns. Wir kooperieren nicht mit Banken oder wir kooperieren auch nicht mit Versicherungsunternehmen, sondern wir haben einzig mit dem Maschinenhersteller eine Kooperation und haben einen Leasingvertrag mit dem Leasingnehmer, also mit dem Maschinennutzer. Und wir haben selber unsere Refinanzierung in-house. Das heißt, es ist ein Unternehmen von der Linksfonds GmbH, über die das abgewickelt wird. Das heißt, da gibt es keine externen Player. Was uns besonders macht, eben, dass wir auch die ganzen Daten haben und auch die Datenkonnektivität kennen und auch gelöst ist, die Daten zu uns zu bringen und diese dann richtig zu verwenden.
Ja, im Wesentlichen, wenn ich das richtig verstehe, bringt ihr das ganze Thema Financing mit. Ja, ihr braucht also nicht mit externen Banken oder Versicherern nochmal zusammenarbeiten. Also das macht ihr vielleicht im Hintergrund über euren Investmentfonds. Aber wenn der Kunde zu euch kommt, dann bekommt er alles aus einer Hand.
Ja, genau. Ich glaube, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, also auf unserer Seite, wir bringen die Finanzierung mit, die flexibel ist. Das ist, glaube ich, das Wichtige, die datengetrieben ist, die auch Auslastungsrisiko bewusst übernehmen kann und auch die ganzen Bilanzierungsthemen unter IFRS 16 etc. lösen kann.
Vielleicht kannst du noch mal was zu der Customer Journey sagen. Der Kunde geht auf eure Website und rechnet dort seine Pay-Per-Use-Rate oder nimmt den Hörer auf. Wie kommt der zu euch?
Ja, also es ist so, der Kunde hat im Prinzip zwei Möglichkeiten. Er kann einerseits sich direkt bei uns mit dem Kalkulator anmelden oder er kann sagen, okay, er kauft jetzt eine neue Maschine. Ist sitzt so gerade beim Maschinenhersteller. Der Maschinenhersteller hat vielleicht selber auch eine Kooperation mit uns mittlerweile und er kann direkt im Sales-Gespräch sagen, okay, es gibt auch die Möglichkeit, die Maschine mittels Pay-Per-Use zu finanzieren und zu bezahlen. Und dann kann der Verkäufer der Maschine direkt mit den Maschinennutzer und Käufer sofort Pay-Per-Use-Raten ausrechnen, Pay-Per-Use-Leasing-Raten errechnen. Und sobald er quasi auf der Plattform sagt, okay, das ist eine Kalkulation, die mir gefällt, so möchte ich gerne finanzieren, muss er nur noch auf Speichern klicken. Danach gibt es im Hintergrund einen automatischen Kreditcheck auf unserer Seite, einen automatischen Geldwäschecheck. Und noch ein paar andere Überprüfungen, dann wird der Vertrag sofort freigegeben, auch dem Kunden geschickt und der Kunde kriegt sofort am Point of Sales eine Finanzierungszusage.
Das klingt sehr nutzerfreundlich, sehr einfach, sehr schnell vor allem. Das heißt, der Vertriebsmitarbeiter, die Vertriebsmitarbeiterin vor Ort, die kann dann also ihr eigenes Angebot, was vielleicht nicht Pay-Per-Use ist, dann auch sofort vergleichen. Ja? Also die kann sagen, lieber Kunde, ich habe hier ein Verkaufsangebot, da ist der Kaufpreis so und so. Ich habe ein klassisches Leasing-Angebot, was du vielleicht sonst von uns gewohnt bist. Und ich komme hier auch noch mit einer Pay-Per-Use-Lösung, wo uns ein Finanzierer im Rücken dabei hilft. Und da, die drei Dinge können wir gemeinsam miteinander vergleichen. Und du darfst dann hier sofort am Point of Sale die Entscheidung treffen, dahingehend, welches dir jetzt besser passt.
Genau, ja. Also das kann der Kunde hier selbst entscheiden. Das Interessante ist auch, beim Pay-Per-Use gibt es eben nicht nur, gibt es keine fixe Rate, sondern es ist flexibel nach Nutzung oder nach tatsächlicher Nutzung wird hier abgerechnet. Und der Kunde kann auch selber festlegen und sagen, okay, möchte ich vielleicht eine gewisse Grundgebühr jedes Monat bezahlen, um quasi zu sagen, okay, ich committe mich hier auch zu einer gewissen Mindestzahlung in jedem Monat. wodurch dann auch die Preise pro Stück geringer werden oder pro Betriebsstunde. Aber das kann der Kunde quasi in diesem Kalkulator auch ganz selber oder ganz schnell und einfach selber rechnen und vergleichen, was für ihn am angenehmsten ist.
Besteht tatsächlich die Option, dass der Kunde sagt, ich würde nur die Nutzungsrate zahlen und keine monatliche Basisgebühr?
Im Extremfall wird es die Option geben, kommt aber auch offen gesprochen sehr selten zum Einsatz.
Mhm. Ja, das wäre etwas, wo ihr im Grunde ja gar nicht mit planen könntet, ne?
Ja, es wäre ein sehr hohes Risiko von unserer Seite, wodurch natürlich dann auch dementsprechende Kosten auf den Nutzer zukommen werden. In Ausnahmefällen macht das Sinn, zusammen vielleicht mit einem Maschinenhersteller das anzubieten, aber das ist, wie gesagt, eher der Ausnahmefall.
Und wenn du von Pay-Per-Use sprichst, meinst du dann also Zahlung pro Stunde oder kann das Use am Ende alles Mögliche sein? Kann das alles Mögliche darstellen?
Ja, das kann am Ende des Tages alles Mögliche sein. Also häufig wird die Zeit, also die Betriebsstunde als Abrechnungsgröße herangezogen. Es gibt aber auch Projekte, die wir zurzeit machen. Da wird nach Schuss abgerechnet in der Spritzgussindustrie. Da wird aber auch nach Stanzungen abgerechnet oder nach Hüben. Also da gibt es eigentlich sehr viel Gestaltungsspielraum. Das Wichtigste ist nur, dass wir diese Einheit auch messen können, digital messen können.
Ja, zu den Anwendungsfällen kommen wir gleich nochmal. Da bin ich auch gespannt. Da hast du hoffentlich 2, 3 für uns mitgebracht. Zuvor jedoch nochmal kurz auf die Berechnung dieser Pay-Per-Use-Raten. Welche Parameter spielen da eine Rolle?
Das ist eine Handvoll von Parametern. Also das reicht natürlich von, was kostet die Maschine, was ist das Zahlungsintervall, was ist der Finanzierungshorizont, was sind Discount, also Rabatte, die man vielleicht bekommt, Anzahlungen, die man tätigen möchte, Restwerte, die man am Ende der Vertragslaufzeit vielleicht haben möchte. All diese Sachen spielen grundsätzlich mit hinein, wie bei einer traditionellen Finanzierung. Was hier jetzt natürlich noch mit reinspielt, was Neues, man muss natürlich einschätzen, wie hoch ist das Risiko einer Unterauslastung am Ende des Tages. Dazu helfen natürlich sehr viel historische Nutzungsdaten von Maschinen, um zu schauen, okay, beispielsweise, wenn wir wieder bei der Abfüllmaschine bleiben, sagen wir, in einer Abfüllmaschine, die Lebensmittelindustrie hat eine, in der Mineralindustrie hat eine potenzielle Unterauslastung von X%, aber eine Abfüllmaschine in der Alkoholindustrie hat zum Beispiel eine potenzielle Unterauslastung von Y%. Und so kann man sich hier sehr viele Sachen herauslesen, mittlerweile aus den Daten, um versuchen, dann das Risiko richtig einzuschätzen.
Könnt ihr denn in jedem Fall auf historische Daten zurückblicken? Häufig wird es die ja wahrscheinlich noch nicht geben. Ne? Du hattest ja auch eingangs gesagt, das entwickelt sich derzeit erst, dass überhaupt Maschinen angebunden sind und dass ihr digital auf Daten zurückgreifen könnt.
Ja, also natürlich entwickelt sich das Schritt für Schritt weiter. Mittlerweile ist die Industrie aber, glaube ich, schon in dem Thema, dass zumindest grundlegende IoT-Daten zur Verfügung stehen, sehr weit. Wir haben es aber auch geschafft, über die letzten Jahre sehr, sehr viele Maschinen anzuschließen und auch die Daten von diesen Maschinen zu sammeln. Auf diesen Daten können wir mittlerweile aufbauen. Natürlich wird es nicht für jede Industrie und für jeden Anwendungsfall hundertprozentig zutreffen, aber für diese Industrien, auf die wir uns fokussieren, trauen wir uns das zu, das richtig einzuschätzen.
Schaut ihr dann auch, wenn ihr Pay-Per-Use-Raten berechnet, auf den Kunden, der die Rate bei euch anfragt? Zum Beispiel auch, also du hattest eingangs ja Liquidität und so weiter, Bonitätsprüfung erwähnt, aber was spielen da vielleicht auch noch für Parameter darüber hinaus eine Rolle? Also schaut ihr vielleicht auch in deren Auftragsbücher oder in Produktivitätsraten oder auch in, ja, weiß ich nicht, Output?
Ja, das ist ein guter Punkt, denn den habe ich vielleicht vorher vergessen. Natürlich schauen wir uns auch an die Bonität eines potenziellen Leasingnehmers, wie bei einer traditionellen Finanzierung. Was wir aber auch machen, wenn der Kunde es möchte, dass er sagt, okay, er hat zum Beispiel fixe Abnahmeverträge dahinter für eine gewisse Periode, wodurch wir natürlich dann auch besser planen können und sagen, okay, in der Automotive-Industrie ist es ja zum Beispiel so, dass er sagt, man hat fixe Abnahmeverträge für 3, 4 Jahre zum Beispiel, für ein bestimmtes Produkt und dann kann man natürlich auch sagen, okay, in diesen 3, 4 Jahren ist es sehr unwahrscheinlich, dass es zu einer starken Produktionsschwankung kommt. Hat man natürlich diese Verträge nicht, muss man, oder auch danach, nach dieser Laufzeit, muss man wieder vielleicht mit einer höheren Schwankung rechnen. Aber all diese Informationen, die ein Kunde auch bereit ist, herzugeben, wenn er es möchte, würden dann hiermit einfließen in die Berechnung.
Wie lang sind dann die Verträge typischerweise ausgelegt, die ihr über die Pay-Per-Use-Plattform vergebt?
Das ist unterschiedlich. Das kommt ein bisschen auf den Maschinentyp drauf an. Das reicht, wenn man sich jetzt einen Gabelstapler heranzieht, da ist die Vertragslaufzeit normalerweise so typisch, also 3 Jahre. sprechen wir zum Beispiel über die Apfelmaschine, sind wir eher bei 7-8 Jahre angesiedelt. Und unser Portfolio-Durchschnitt liegt ungefähr bei 60 Monaten zurzeit.
Dann lass uns doch jetzt nochmal auf die Marktseite schauen. Mhm. Dann nähern wir uns auch gleich nochmal den Anwendungsfällen. Vorher würde ich gerne nochmal wissen, auf welchem Markt ihr denn derzeit aktiv seid.
Geografisch meinst du?
Ja, genau. Wo seid ihr aktiv? Wo bietet ihr eure Lösungen an?
Genau, also uns gibt es zurzeit in über 20 oder ungefähr 29 Ländern, alle in Europa bzw. in den EWR-Staaten.
Ist es noch so, dass ihr, ich hatte das glaube ich mal gelesen, dass ihr auch in den USA irgendwo einen Standort habt oder zumindest ein Büro?
Ja, also wir arbeiten gerade auch an der Expansion Richtung Amerika. Das wird aber Schritt für Schritt erfolgen. Wir wollen uns zurzeit auch auf den europäischen Markt eher fokussieren. Den kennen wir gut. Da kommen wir auch her, aus der Historie gesehen. Den können wir auch gut einschätzen. Aber der amerikanische Markt ist natürlich auch ein sehr, sehr großer, gerade wenn es um den Verkauf von Maschinen geht, auf den wir natürlich dann auch schrittweise zugehen wollen.
Geht ihr denn aktuell weiterhin verstärkt eher auf die Kunden zu oder ist es mittlerweile, hat sich das Blatt vielleicht gedreht, sodass auch viele Kunden, viele potenzielle Kunden auf euch zukommen mit Anfragen für Pay-Per-Use?
Ja, es ist definitiv, hat sich das eigentlich gedreht, dass wir hier mehr Anfragen aus dem Markt bekommen, auch von Maschinenherstellern, die in Kooperation mit uns das zusammen anbieten wollen, wo wir eben die ganze Abwicklung des Pay-Per-Use machen, die ganze Finanzierung, das ganze Risiko tragen. Das ist schon, glaube ich, mittlerweile ein sehr attraktives Produkt und da kommen unterschiedliche Marktplayer mittlerweile aktiv auch auf uns zu.
So, dann würde ich jetzt gerne auf die Anwendungsfälle eingehen. Wovon könntest du uns denn da mal berichten?
Also es gibt wieder ganz unterschiedliche, ja. Das ist irgendwie das Spannende an dem ganzen Geschäft, glaube ich, ja, weil die Industrie auch sehr vielfältig ist. Wir haben jetzt Projekte in der Metallbearbeitungsindustrie. Das ist zum Beispiel ein Nischenplayer oder ein Hidden Champion, wie man so schön sagt heutzutage. Das ist ein Unternehmen, die bauen Stanzmaschinen und die haben einfach gemerkt, okay, auch seit Corona mittlerweile tun sich meine Kunden etwas schwerer, direkt eben diese CapEx, diese hohen Investitionen, neue Maschinen zu tätigen. Wir sind noch auf der Suche gegangen, okay, wie können wir diese Investitionshürde übernehmen und wie können wir die für den Kunden geringer machen? Und dann sind wir quasi in eine Kooperation gegangen, ein Kooperationssetup eingegangen, in dem wir dann die Maschine vom Maschinenhersteller abkaufen, wie bei einem traditionellen Verkauf. Er verbucht ganz normal seinen Umsatz, wie bisher. Und wir verließen dann die Maschine weiter an den Leasingnehmer, der dann in dem Fall pro Stanzung zurückzahlt der Maschine. Der Vorteil ist dann, der Kunde zahlt eben nur dann zurück, wenn er die Maschine auch tatsächlich braucht. Und er hat nicht diese hohen Anfangsinvestitionskosten. Und auf der anderen Seite, der Maschinenhersteller hat natürlich den großen Vorteil, dass er sofort auch seinen Umsatz wie bisher verbuchen kann, keinen Kunden verliert, sondern eher im Gegenteil auf neue Kundengruppen zugehen kann.
Jetzt hattest du vorhin ja auch nochmal Gabelstapler und auch Abfüllanlagen angesprochen. Könntest du uns da auch noch ein Beispiel nennen?
Ja, im Prinzip bei den Gabelstaplern ist es ein ähnliches Setup. Da ist es dann eher darum gegangen, okay, der Gabelstaplerhersteller würde gerne auch den Sekundärmarkt der Gabelstaplern bedienen und hat eher zurzeit keinen Zugriff auf gebrauchte Gabelstapler, weil er die von seinen Kunden nicht zurückbekommt. Und da haben wir quasi auch das Setup gewählt, dass für eine gewisse Zeit die Gabelstapler jetzt über PPUs vermietet werden oder verleased werden, um genau zu sein an den unterschiedlichen Leasingnehmer. Der muss natürlich das wieder nicht in seiner Bilanz aktivieren, zahlt nur nach Nutzung zurück. Und am Ende der Vertragslaufzeit hat auch der Maschinenhersteller die Möglichkeit, die Maschine oder den Gabelstapler zurückzukaufen, um ihn dann quasi wieder aufzubereiten, um dann im Sekundärmarkt diese wieder zu verkaufen. Das hat halt den Vorteil, dass er natürlich auch in gewisser Weise den Preis im Sekundärmarkt damit kontrollieren kann, mitbestimmen kann, wie das beispielsweise ja schon sehr erfolgreich ein BMW macht in der Automobilindustrie.
Ist das häufiger zu beobachten, dass die Anbieter von Pay-Per-Use auch darauf aus sind, dann Maschinen zurückzukaufen nach der Pay-Per-Use-Laufzeit, um sie dann im Gebrauchtmarkt auch wieder zu vertreiben? Oder spielt das eigentlich in den Gesprächen aktuell noch weniger untergeordnet eine Rolle?
Ich glaube, zurzeit ist es noch eher untergeordnet und in gewissen Fällen passt es sehr gut. Es gibt aber immer mehr Maschinenhersteller, die sich auch als strategisches Ziel gesetzt haben, einen Sekundärmarkt aktiv bedienen zu wollen und auch aufzubauen, um quasi auch Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, um auch selbst von der Langlebigkeit der Maschine, von der hohen Qualität zu profitieren. Aber das ist ein gewisses Umdenken, das zurzeit stattfindet. Aber ich glaube, das dauert einfach noch etwas, bis sich das wirklich auf breiter Basis durchsetzt.
Ich möchte jetzt in Richtung eines eurer Marktbegleiter schauen. Einer eurer größten Mitbewerber, Marktbegleiter ist ja das Unternehmen Relayer, das gemeinsam mit der Munich Re und Trumpf das Thema Equipment as a Service in der letzten Zeit im Markt ja auch sehr stark pusht. Und wenn ich es halbwegs richtig auf die Reihe bekomme, dann ist in dem Kontext ja Relayer derjenige, der die IoT-Capabilities mitbringt und die Munich Re, die ja kauft über eine Zweckgesellschaft die Maschinen vom Hersteller, in dem Fall Trumpf. Und Trumpf kann sich weiterhin auf deren Kern-USP, nämlich die Maschine und den Prozess um die Maschine drumherum kümmern. Wie siehst du Links vor gegenüber Relayer positioniert?
Ja, ich glaube, wir sind vielleicht eher auf der Schiene, dass wir sagen, wir machen beides. Das, was die Relayer mit der München Rück zusammen macht, nämlich einerseits die IoT-Komponente, aber auch die Refinanzierung. Wir sagen, wir in-house bei Links vor bilden quasi beides ab, beide Komponenten oder beide Know-how-Felder, die Daten plus die passende Finanzierung dahinter. So sind wir uns im Markt positioniert, dass wir sagen, wir können alles aus einer Hand anbieten, wir können selbst entscheiden, mit wem wir was machen wollen. Das ist bei uns halt durch und durch automatisiert und digitalisiert. Aber wir haben quasi alle Key-Know-how oder alle Key-Felder, die man braucht, um Pay-per-Use im Markt anbieten zu können in-house.
Paul, zum Schluss würde ich gerne nochmal auf die Frage eingehen, wie du die nächsten Monate siehst. Wie ist eure Strategie ausgerichtet derzeit? Wo geht die Reise hin mit Links vor?
Ja, also viel Arbeit auf unserer Seite mal. Intern einerseits, wir wollen unser System noch weiter end-to-end digitalisieren, dass man wirklich innerhalb von ein paar wenigen Klicks seinen eigenen Leasing, Pay-per-Use-Leasing-Vertrag für Maschinenanlagen abschließen kann. Wir sind aber auch gerade dabei, größere Kooperationen mit Maschinenherstellern in Europa auszurollen. Und für uns geht es darum, möglichst viele Maschinen recht rasch über PPUs zu finanzieren in den nächsten Monaten. Das wird unsere Hauptaufgabe sein.
Vielen Dank, Paul. Herzlichen Dank für deine Zeit und deine Insights, die du uns mitgegeben hast. Und alles Gute euch.
Ich sage auch nochmal danke, Julius. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon, wenn die Folge live ist und auf die folgenden Folgen. Danke.
Jawohl, besten Dank, Paul. Bis dahin. Ciao.